Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag, heute mit Katja Scherer. In Stuttgart startet heute die nach eigenen Angaben weltgrößte Tourismusmesse. Darauf blicken wir und wir sprechen über Kreislaufwirtschaft. In unserem Firmenporträt geht es um ein Unternehmen, das Silizium aus alten Solarpanelen recycelt. Zuerst aber sprechen wir über die Kraftwerkstrategie der Bundesregierung, für die Brüssel gestern Abend grünes Licht gegeben hat. Dazu haben wir schon einen Bericht gehört in den Informationen am Mittag und das wollen wir jetzt in dieser Sendung nochmal vertiefen. Die Kraftwerkstrategie, die hat ja einen langen Vorlauf. Den ersten Vorstoß gab es schon unter der früheren Ampelregierung. Dann gab es mit dem Ampelaus nochmal einen neuen Vorstoß der aktuellen Regierung. Und diese Strategie, die kann jetzt endlich in die Umsetzung gehen. Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Dorothee Holz aus unserer Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion. Frau Holz, das Ziel der Kraftwerkstrategie ist es, die Stromversorgung in Deutschland abzusichern. Was heißt das genau?
Ja, also Deutschland setzt bei der Stromversorgung auf erneuerbare Energien aus Klimaschutzgründen, aber auch um sich unabhängiger von fossilen Energien zu machen. Wind- und Sonnenenergie sind allerdings nicht beständig, sind volatil. Mal gibt es zu wenig, mal zu viel davon. Das heißt, man braucht flexible und steuerbare Kapazitäten, die dann einspringen, wenn zum Beispiel eine Dunkelflaute droht, also kein Wind weht, die Sonne nicht scheint. Im Winter passiert das häufiger. Dieses Backup haben überwiegend Kohlekraftwerke bisher geleistet. Aber immer mehr Kohlekraftwerke gehen vom Netz. 2038 soll auch das letzte abgeschaltet werden. Ja, und stattdessen sollen jetzt Gaskraftwerke einspringen. Die sind ebenfalls flexibel, weniger klimaschädlich als Kohlekraftwerke. Sie haben es schon gesagt. Die Kraftwerkstrategie, die wollte schon die Ampel auf den Weg bringen. Das haben die Neuwahlen verhindert. Die EU hat jetzt Kapazitäten im Umfang von insgesamt 12 Gigawatt zugestimmt. Darüber muss dann noch der Bundestag abstimmen. Erst dann kann die endgültige Beihilfe rechtliche Genehmigung durch die EU erfolgen und erst dann auch die Ausschreibung über die Bundesnetzagentur.
Also noch ein Prozess, in welchem Umfang neue Gaskraftwerke in Deutschland überhaupt gebraucht werden. Das ist ja auch sehr umstritten. Ist das denn jetzt ein vernünftiges Maß, dass da ein Zubau geplant ist?
Tja, nicht nur der Umfang ist umstritten. Claudia Kempfert vom DIW sagt sogar, dass es überhaupt keine neuen Gaskraftwerke braucht. Denn damit bindet man sich ja auch schon wieder an fossile Energie. Dem widersprechen allerdings viele Studien. Der Energieökonom Andreas Löschel, Vorsitzender der Expertenkommission zum Energiewende-Monitoring, hält den Bau von Gaskraftwerken für dringend geboten. Ebenso der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, im Übrigen auch die Grünen. Wirtschaftsministerin Reiche wollte allerdings ursprünglich viel größere Kapazitäten aufbauen, bis zu 20 Gigawatt. Diese jetzt bewilligten 12 Gigawatt, davon 10 ungefähr für Gaskraftwerke, die könnten tatsächlich ein realistischer Kompromiss sein, denn dadurch besteht mehr Flexibilität für alternative Systeme, Biomasse, Kraft-Wärme-Kopplung, Wasserkraftwerke und natürlich auch Stromspeiser. Das muss auch ergänzend dazu kommen, um bei höherer Elektrifizierung für die Haushalte und die Wirtschaft, die Versorgung, die bisher in Deutschland sehr sicher ist, auch in Zukunft abzusichern.
Sprechen wir mal über die Kosten. Die Gaskraftwerke, die sind ja als Backup geplant. Sind solche Reservekraftwerke nicht extrem teuer?
Ja, es ist teuer, aber die Frage ist natürlich auch, ob es unnötig teuer ist. Diese Frage wird ja auch gestellt und diese Frage stellt man sich spätestens dann nicht mehr, wenn was passiert, wenn die Energieversorgung unterbrochen ist. Siehe Berlin, auch wenn das andere Ursachen hatte. Ja, es ist teuer. Schätzungen gehen von bis zu 5 Milliarden Euro pro Jahr aus. Man muss das mit einer Versicherung vergleichen, die man zahlt, aber hoffentlich nicht in Anspruch nehmen muss. Und wer am Ende zahlen muss, das Geld könnte aus dem Bundeshaushalt kommen. Es könnte zugleich aber auch eine neue Umlage für alle Kunden kommen. Dass es günstiger und auch flexibler geht oder auch werden soll, dafür soll zukünftig ein sogenannter Kapazitätsmarkt sorgen. Allerdings erst ab 2032, also noch ein bisschen Zeit. Da geht es darum, dass Anbieter für die Bereitstellung von Kapazitäten belohnt werden, nicht für die Produktion. Das sind alles Bausteine, um die Energiewende auch tatsächlich umzusetzen. Dringend nötig ist deshalb ein noch schnellerer Netzausbau, größere, effizientere Batterien und vor allem auch intelligente Stromsysteme, an denen sich dann auch die Verbraucher beteiligen können, um zum Beispiel Strom aus ihren E-Autos bereitzustellen. Dann zahlt sich die Energiewende am Ende sogar aus.
Grünes Licht aus Brüssel für die Kraftwerkstrategie der Bundesregierung. Einschätzungen waren das von meiner Kollegin Dorothee Holz aus unserer Wirtschaftsredaktion. Und wir schalten jetzt in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Sameh Ibrahim vor Ort. Wie reagieren denn die Werte der Energieversorger auf diese Nachrichten aus Brüssel, Herr Ibrahim?
Ja, nicht nur die Versorger reagieren. Spitzenreiter im DAX ist aktuell Siemens Energy mit einem Plus von rund 4%. Auch für die Aktien ein neuer Rekord, by the way. Die bauen eben unter anderem Gasturbinen und profitieren. RWE, der Energieversorger, mit einem Plus von 1%. Und auch Uniper mit einem Kursplus von 3% können sich vorstellen, Gaskraftwerke zu bauen. Und wem der Name bekannt vorkommt, tatsächlich, das ist das Unternehmen, das nach dem Beginn des großen russischen Angriffs auf die Ukraine mit Milliardenverbund gerettet werden musste.
Im Fokus steht ja heute sonst auch noch der Stahl- und Metallverarbeiter Klöckner. Das ist der US-Konzern Worthington Steel, will das Unternehmen übernehmen. Bevor wir darauf schauen, hören wir jetzt erstmal ein paar Details, und zwar von unserer Landeskorrespondentin Vivien Leue.
Der traditionsreiche Stahlhändler Klöckner & Co. steht vor einem fundamentalen Wandel. Der US-Konzern Worthington Steel möchte das Düsseldorfer Unternehmen übernehmen und hat dafür ein Angebot an alle Aktionäre ausgesprochen. 11 Euro pro Aktie bietet Worthington an. Damit beläuft sich der Wert der Transaktion auf rund 2,1 Milliarden Euro. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen die Annahme. Für die deutsche Stahlbranche ist dieser Schritt ein deutliches Signal. Der Stahl- und Metallverarbeiter Klöckner & Co. wurde 1906 im Ruhrgebiet gegründet und gilt als eine der Ikonen der regionalen Industriegeschichte. Mit rund 60.000 Kunden, etwa 6.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von zuletzt 6,5 Milliarden Euro gehört Klöckner & Co. zu den weltweit größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metallhändlern, mit Kunden vor allem in Europa und Nordamerika. Nun könnte das Unternehmen in die internationale Konzernstruktur eines US-amerikanischen Stahlverarbeiters eingegliedert werden. Worthington Steel würde durch den Zusammenschluss seine Position im globalen Stahlhandel stärken. Zudem sehen Beobachter große Synergieeffekte. Die angeschobene Übernahme ist nach Expertenmeinung nicht nur eine Folge der globalen Konsolidierung im Stahlsektor, sondern auch langfristiger struktureller Herausforderungen deutscher Stahlhändler. Klöckner & Co. kämpfte in den vergangenen Jahren mit gesunkenen Preisen und rückläufigen Margen. Ob und wann der Deal endgültig vollzogen wird, bleibt offen. Ein Abschluss wird für die zweite Jahreshälfte erwartet, sollten die Investoren und Wettbewerbsbehörden dem Zusammenschluss zustimmen.
Ja, Herr Ibrahim, so viel die Informationen von Vivien Leue. Blickt man auf die Aktie, scheint das die Anleger ja zu freuen, diese Nachricht.
Ja, kann man mal so sagen. Ein Kursplus von 28%. Das Angebot wird als besonders gut empfunden. Aber es ist hier auch schon das böse Wort vom Ausverkauf der deutschen Industrie sehr schnell gefallen. Denn Stahl ist ja etwas, das in Deutschland aktuell sehr begehrt ist. Und Joachim Schallmeier von der DK ist deshalb mal zu uns gekommen. Wir wollen uns so ein bisschen mal darüber austauschen, was das für uns bedeutet. Müssen wir uns tatsächlich Gedanken machen? Gibt es einen Ausverkauf der deutschen Industrie?
Also Ausverkauf ist zu hart gesprochen, aber es ist ein positiv und negative Aspekte. Positiv ist, dass wir ganz offensichtlich international attraktive Unternehmen haben. Also wir haben ja oft den Abgesang auf die deutsche Wirtschaft, aber unsere Unternehmen ziehen offensichtlich international dann doch Interesse auf sich, sonst hätten wir diese Übernahmen eben nicht. Das ist das eine. Und das andere, und das ist dann schon schade, ist, dass damit wieder ein Unternehmen wahrscheinlich vom Kurszettel verschwinden wird in Deutschland, und der Kurszettel ist international gesehen sowieso nicht allzu lang, leider. Wir haben es ja auch im letzten Jahr schon mit der Covestro gesehen, die jetzt mittlerweile dann auch vom Kurszettel verschwunden ist. Das ist natürlich der nicht so schöne Nebeneffekt, den wir dann haben, dass wir dieses Unternehmen halt leider nicht hier in Deutschland behalten können, groß machen können oder aktiv selber in die Übernahmen einsteigen.
Jetzt hört sich das ja sehr charmant an, so wie Sie das sagen. Deutsche Unternehmen sind interessant für Käufer aus dem Ausland. Aber was bedeutet das für uns? Was bedeutet das zum Beispiel auch für Arbeitsplätze in Deutschland?
Ja, das ist dramatisch. Also wir verlieren eben gerade in den Industrien, auch in energieintensiven Industrien, die ja auch große Arbeitgeber sind. Also ob das die Stahlindustrie ist, die Chemieindustrie, Automobilindustrie, tut sich ja auch sehr, sehr schwer im aktuellen Umfeld. Das sind alles Industrien, die wirklich viele Arbeitsplätze geschaffen haben, schaffen, für viele Beschäftigte stehen. Und das ist natürlich ein fatales Signal, dass tatsächlich offensichtlich diese Industrien hier nicht mehr alleine wettbewerbsfähig sind und dass da eben Teile dann zunehmend auch ins Ausland dann abwandern.
Jetzt sagen Kritiker ja gerne, deutsche Unternehmen, jedenfalls die, die an der Börse gelistet sind, sind ja ohnehin schon im Besitz ausländischer Investoren, weil die die meisten Aktien halten.
Das ist richtig und das ist leider so, auch wenn der Trend die letzten Jahre durchaus, was die Aktionärschaft anbelangt, positiv ist. Die Zahl der Aktionäre in Deutschland steigt selber, aber wir haben das selber in der Hand. In der Tat, der Großteil ist im Besitz ausländischer Hände. Und das ist natürlich was, was man anmerken muss, denn wenn wir einen großen und breiten und tiefen Kapitalmarkt hier in Deutschland selber hätten, dann tun wir uns in vielen Dingen einfach leichter in der Finanzierung der Unternehmen, die Unternehmen hier zu halten und auch selber eben aktiv das Kapitalmarktumfeld mitzugestalten. Also von daher, das ist ein Manko, das wir in Deutschland haben. Wir haben relativ zu unserer Wirtschaftsleistung einen sehr, sehr kleinen Kapitalmarkt tatsächlich. Das sind andere Länder viel weiter vorne. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass ein Großteil auch der Produktivität, der Dividenden und so weiter ins Ausland abfließt und nicht hier im Inland bleibt.
Joachim Scheimeier von der DEKA, herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch aus Köln für diese Informationen. Herr Ibrahim, neben Klöckner fällt heute auch Porsche auf. Warum?
Ja, hat gesunkene Verkaufszahlen insgesamt vorgelegt und die sind einigermaßen dramatisch, darf man ruhig so sagen. Insgesamt ein Viertel weniger Fahrzeuge. Es ist der vierte Rückgang in Folge und China ist da der Schuldige. Der Markt für Luxusfahrzeuge in China sei regelrecht zusammengebrochen, heißt es bei Porsche zur Begründung. Die Aktie jetzt mit einem Minus von 1,3% versehen. Kommt nicht ganz überraschend, dieser Rückgang, aber Autowerte heute insgesamt sehr schwach. Wir haben es im Gespräch ja auch gerade gehört. Die Lage auch gerade der Automobilindustrie nicht besonders rosig.
Dann blicken wir jetzt nach einigen Einzelwerten auf den Gesamtmarkt. Wie steht der DAX?
Heute hält man sich deutlich zurück. Aktueller Stand 25.289 Punkte. Auch wenig Bewegung hier, ein Viertelprozent weniger als gestern Abend sind das oder 65 Punkte tatsächlich. Es ist halt tatsächlich so, dass wir einen sehr guten Jahresstart gesehen haben und Investoren ziehen sich jetzt so ein bisschen zurück, machen Kasse, wie man so schön sagt, und bringen ihr Geld, das sie jetzt hier gewonnen haben, in Sicherheit.
Und dann blicken wir noch auf den Euro, die Anleihen und das Gold.
Ja, beim Euro wenig Veränderung. 1,1620 Dollar kostet der Euro aktuell. Die Umlaufrendite ist leicht gestiegen, wieder auf 2,73%. Und der Goldpreis nach der Rekordjagd, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, kehrt auch hier inzwischen etwas Ruhe ein. Bei 4.610 Dollar je Feinunze steht der Preis aktuell und damit nur geringfügig weniger als gestern Abend.
Das war das Börsengespräch heute von Samir Ibrahim. Ja, die Weihnachtsferien, die sind ja gerade erst vorbeigezogen. Bis zum Sommer dauert's noch. Aber in Stuttgart, da gibt's ab morgen schon Reisefieber. Dort startet nämlich die Messe CMT. Das steht für Caravan Motor Touristik. Nach eigenen Angaben handelt es sich dabei um die größte Messe für Tourismus und Freizeit weltweit. Denn das muss man auch sagen, die Reiselust der Deutschen, die ist ungebrochen. Und zwar trotz schwacher Konjunktur und Entlassungen. Thomas Wagner hat sich dazu umgehört.
Zuerst gehen wir nach Schottland, so eine Highland-Tour machen und danach auf den Ballermann und danach noch nach Griechenland, nach Kefalonia und dann noch nach Brasilien.
Ich fliege Ende August, Anfang September eine Woche nach Rhodos. Wunderbar warmes Wasser, da unten ist garantiert schön Wetter.
Zufallsumfrage in einem Café. Irgendwie, so scheint es gefühlt, sitzen die meisten schon auf gepackten Koffern.
Also rund 80% der Bevölkerung machen wenigstens eine Urlaubsreise pro Jahr.
Sagt Professor Martin Lohmann von der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen, einen Tag vor dem Auftakt der Tourismusmesse CMT in Stuttgart.
Als wichtigstes Urlaubsreiseziel nach wie vor Deutschland, aber mit einem abnehmenden Trend für die längeren Urlaubsreisen mit rund 22%. Danach mit gehörigem Abstand kommt das wichtigste Auslandsziel Spanien mit rund 15%. Und dann andere Mittelmeerziele wie Italien und Türkei, rund 8%. Im Großen und Ganzen gewinnt der Mittelmeerraum nach wie vor an Nachfrage.
Bedeutet auch, deutsche Flughäfen verzeichneten einen Passagierplus von 3,5% im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz bei Kreuzfahrtveranstaltern ging um 19% in die Höhe. Die Reiseveranstalter insgesamt verbuchten einen Umsatzplus von 6%. Absolute Zahlen weist die Studie aber nicht aus. Klar ist aber auch, trotz täglicher Meldungen über das stetige Knirschen in der Wirtschaft, über Jobabbau gar, am Reisen wird eher nicht gespart.
Man lebt nur einmal. Das Geld, was man verdient hat, muss man ausgeben. Auch für Reisen.
Ich spare das ganze Jahr gleichmäßig, aber die Woche Urlaub mit meiner Tochter, die mache ich.
Das deckt sich mit der heute vorgelegten Reiseanalyse. Martin Lohmann blickt dabei auf eine Art Hitparade des Geldausgebens.
Also bei den Konsumprioritäten, wie wir das nennen, liegt das Urlaubsreisen auf Platz 3 nach den Ausgaben für Gesundheit und nach den Ausgaben für Lebensmittel. Und wenn man das so betrachtet, sagen wir ja, an Lebensmitteln und Gesundheit kann ich ja auch nicht gut sparen, während Urlaubsreisen so das erste ist, wo ich mich frei entscheiden kann, was ich mit diesem Geld mache. Und da sind die Urlaubsreisen mit hoher Stabilität auf dieser vorderen Position.
Die Tourismusunternehmen stellen einen Wirtschaftsfaktor dar, der allzu häufig unterschätzt wird. Christine Schönhuber leitet die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg.
Wir sind eine Leitökonomie in Baden-Württemberg mit der Tourismusbranche. Wir haben 370.000 Beschäftigte im Tourismus hier im Bundesland allein. Und der Tourismus generiert eine Wertschöpfung von fast 26 Milliarden Euro pro Jahr.
Ja, Reiselust als Wirtschaftsfaktor, Thomas Wagner berichtete darüber. Und damit kommen wir wie jeden Freitag zum Firmenporträt. Das knüpft heute nochmal an den Start unserer Sendung an. Da ging es um die geplanten Gaskraftwerke, entschuldigen Sie. Daneben gibt es aber schon jetzt in Deutschland über 5 Millionen Photovoltaikanlagen. Und eine wichtige Frage ist, was mit den Solarpanelen passiert, wenn sie nach Jahren der Nutzung kaputt gehen. Gerade das Silizium, das da drin steckt, das kann auch recycelt werden. Und unsere Reporterin Angelika Gördes-Gießen, die hat sich das in einem Betrieb in Münster angesehen, das Firmenporträt über die Recyclingfirma Reiling.
Keine große Fabrik, sondern ein grauer Betriebshof, eben ein Recyclingcenter mit Containern, riesigen Sammelbehältern, einem dreistöckigen, einfachen Bürogebäude und jede Menge hin und her fahrende Bagger und Radlader. Was hier zu Boden fällt, sind keine alten Flaschen, sondern jede Menge Photovoltaikplatten. Jeder Lastwagen, der ankommt, wird gewogen, denn nach dem Gewicht richtet sich dann auch die Entsorgungspauschale von rund 2 Euro pro Modul. Radlader fahren dann die Scherben und defekten Plattenbruchstücke in die große, offene Halle und türmen sie auf. Was ein bisschen nach Chaos aussieht, ist aber gut organisiert. Jeder Müllberg wird registriert. Das hat Malte Fisslage genau geplant. Er ist seit 2 Jahren hier der Chef, seine erste Stelle. Eigentlich stand BWL auf dem Studienplan von Malte Fisslage, aber Praktika während des Studiums machten ihn neugierig auf die Arbeit im Recyclingbereich.
Tatsächlich habe ich einen Kollegen gehabt, der schon bei der Firma Reiling gearbeitet hat. Und der hat mir erzählt, dass hier gerade das Photovoltaik-Recycling so in den Startlöchern steht. Und da geht man gerne auch mal in die Produktion und schaut sich an, was noch verbessert werden kann.
Mit Altglasaufbereitung stieg die Familie Reiling vor mehr als 40 Jahren ins Recycling-Geschäft ein. Der neueste Betriebszweig, Verwertung und Recyceln von Photovoltaikanlagen, die einen hohen Glasanteil haben. Die angelieferten Module bestehen aus einem Stoffmix, aus Kunststofffolien, Glas, Aluminium, Silizium, Silber, Kupfer, Zink, Cadmium und Blei. Stoffe, die recycelt werden und dann als sogenannte Sekundärrohstoffe wieder in der Industrie verwandt werden können. Routine ist die Aufbereitung von Glas und Aluminium, die 80% der Modulmasse ausmachen. Neu ist jedoch die Rückgewinnung von Silizium. Ein Rohstoff unentbehrlich in der Chipindustrie als auch für den Bau neuer Solaranlagen. Das Herauslösen und Aufbereiten des Siliziums aus den Glasbruchstücken stellte die Firma vor Probleme. Doch zusammen mit Forschern des Fraunhofer Institutes für Solare Energiesysteme und dem Center für Silizium-Photovoltaik hat Juniorchef Tom Reiling eine Lösung entwickelt.
Also sekundäres Silizium gibt es ja auf dem Markt. Bevor es im großen Stil jetzt PV-Recycling gibt, kannten das die Hersteller, die dann aus diesem Sekundärsilizium wieder ja, neue Siliziumprodukte machen, kannten das nicht. Und deswegen ist das halt sehr neu für den Markt und da müssen sich halt dann noch Prozesse und ja, da stehen wir halt mittlerweile im engen Austausch mit Siliziumherstellern oder halt anderen Abnehmern, die das Silizium verwenden.
Denn recyceltes Silizium hat etwas andere chemische, physikalische Eigenschaften, die beim Einsatz berücksichtigt werden müssen. Auf dem Betriebsgelände von Reiling bekommt man angesichts riesiger Berge von kaputten Solarplatten ein Gefühl dafür, wie sich der Solarmüll in den letzten Jahren entwickelt hat. Ausgelegt ist die Anlage, um 50.000 Tonnen im Jahr zu verarbeiten.
Wir haben jetzt letztes Jahr in 2024 insgesamt 11.000 Tonnen PV-Module angenommen. Das sind ungefähr über 500.000 Stück an PV-Modulen. Wir haben eine reine Verwertungsquote von 85%.
Die Entsorgung der Photovoltaikmodule ist in Deutschland genau geregelt. Einfach alles auf die Mülldeponie zu fahren, geht nicht. Bei Reiling in Münster landet dann die ausrangierte Ware, erklärt Malte Fieslage.
Nachdem die Module dann abgeladen worden sind, ist der erste Schritt eigentlich, die Module von den Paletten und den Umreifungsbändern zu befreien. Das heißt, danach fahren wir dann mit einem großen Radlader, der auch einen Niederhalter hat, in den Bunker und befördern die Module dann in unseren Schredder. Nein, das läuft alles automatisch. Versuchen quasi im ersten Step die Module zu zerkleinern und dadurch diesen Verbund aufzuschließen, damit möglichst alle Materialien, die in so einem PV-Modul enthalten sind, freiliegen und wir die dann hinten raus sortieren können.
Um sortenrein zu arbeiten, werden die Module sortiert, je nach Dicke und Herstellungstyp. Die werden dann in einer turmhohen, geschlossenen, riesigen Schredderanlage zerkleinert und sie übernimmt gleich mehrere Arbeitsschritte.
Wir haben ganz unterschiedliche Sortierverfahren. Natürlich arbeiten wir auch mit Siebungen. Wir haben aber auch unterschiedliche Verfahren, die einfach die physikalischen Eigenschaften ausnutzen der unterschiedlichen Materialien, um sich voneinander zu trennen. Das geht optisch, das geht über Dichtetrennverfahren, das geht über die Leitfähigkeit der Materialien. All das nutzen wir aus, um sie voneinander zu trennen.
Die Preise für Silizium stiegen in den letzten Jahren. 4.000 bis 6.000 Dollar für eine Tonne sind keine Seltenheit. Recyceltes Silizium könnte da eine kostengünstigere Alternative werden. Umsatzzahlen verrät Malte Fieslage nicht, aber das Siliziumgeschäft entwickelt sich gut, meint er.
Gerade Silizium ist begehrt, weil noch relativ neu für den Markt. Und dadurch ist es gerade sehr interessant für die Siliziumhersteller, die sich alle damit auseinandersetzen und das Material testen wollen, weil sie der erste Step in der Siliziumherstellung ist super energieintensiv und spart sich dadurch ziemlich viel Energie und CO2.
Bei Reiling wünscht man sich, dass Hersteller schon bei der Produktion mitdenken, dass ihre Produkte nicht ewig halten und irgendwann entsorgt oder recycelt werden müssen.
Silizium Recycling als Geschäftsmodell, das war das Firmenporträt von Angelika Gördes-Giesen. Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr zumindest leicht gewachsen. Wie Kommentatoren aus der aktuellen Wirtschaftspresse diese Entwicklung einordnen, das hören Sie jetzt in unserer Presseschau.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung glaubt, im Plus des Bruttoinlandsprodukts von 0,2% kann die schwarz-rote Bundesregierung ein Hoffnungszeichen sehen, dass es in Deutschlands Unternehmen auch mal wieder richtig rund gehen könnte. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft zum Jahresende einen Wendepunkt erreicht hat und die Hoffnung auf einen Zuwachs des BIP von etwa 1% in diesem Jahr tragen könnte. Die Industrie erhält mehr Aufträge. In der Produktion kommt etwas in Bewegung. Deutschland braucht gute Nachrichten, allein schon für die Stimmung im Land, betont die Neue Osnabrücker Zeitung. Nach der tiefen Verunsicherung infolge hoher Energiepreise, globaler Lieferstörungen und schwacher Nachfrage keimt Zuversicht. Das Kabinett um Kanzler Friedrich Merz hat im ersten Regierungsjahr die Weichen richtig gestellt. Durch Stabilitätssignale, gezielte Entlastungen von Unternehmen, die investieren, und die Verstetigung öffentlicher Investitionen in die Infrastruktur. Doch das Fundament bleibt brüchig. Dass viele Ökonomen den eigentlichen Aufschwung erst ab 2027 erwarten, sagt viel über die Lage. Der Reutlinger Generalanzeiger stellt fest, eine Stütze des Wachstums war der private Konsum, der allen globalen Unsicherheiten zum Trotz zum Jahresende wieder zulegen konnte. Grund dafür sind neben der gesunkenen Inflation die üppigen Tarifabschlüsse, die den Beschäftigten mehr Geld in die Kasse spülen. Doch des einen Freud ist des anderen Leid. Die hohen Lohnzuwächse schlagen bei den Unternehmen als Personalkosten auf die ohnehin erodierende Wettbewerbsfähigkeit durch.
Das war die Wirtschaftspresse. Damit endet jetzt auch unsere Sendung Wirtschaft am Mittag. Und mehr zu den Wirtschaftsthemen des Tages, alle wichtigen Aktualisierungen, hören Sie dann heute Nachmittag in unserer Sendung Wirtschaft und Gesellschaft um kurz nach 17 Uhr. Ich bin Katja Scherer. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Nachmittag.